Grüezi alle miteinander. Habe ich das Mikrofon eingeschaltet? Das ist gut. Das ist gut. Wunderbar. Klappt alles. Also, fahren wir weiter in dieser kleinen Predigserie über den Glauben. Und wir könnten wahrscheinlich noch weiterfahren bis Ende Jahr. Bis an der Weihnachten, wenn es wieder ein bisschen kühler ist und draußen Schnee ist und wir eine Schneeballschlacht könnten machen. Und vielleicht sogar ohne Maske. Es ist für mich speziell, so wie es jetzt Daniela gemacht hat, die Geschichte einfach so nachverzählt zu hören. Da kommt einem alles ein bisschen in den Sinn, was ich eigentlich will sagen oder was mir in der Predigt in Sinn gekommen ist und was ich aufgeschrieben habe. Vor 14 Tagen ist es ja um den Glauben gegangen, der manchmal auf dem Prüfstand steht. Oder so, wie es der Jakobus schreibt, wo hart geprüft wird. Wenn es um unseren Glauben geht, dann dürfen wir eben nicht einfach nur so in einer Rechtgläubigkeit erstarren. Das glaubt man, das ist so ein bisschen der Maßstab und mit dem hat es dann. Der Glaube muss, das ist einmal meine Überzeugung, lebendig sein oder er muss wieder lebendig werden. Und der Glaube ist auch etwas, was sich in der Beziehung zu Jesus verbindet. Es geht nicht ohne Beziehung zu Jesus. Sonst ist es vielleicht ein starter Glauben oder Rechtsgläubigkeit. Er muss auch dort in der Beziehung zu Jesus gesucht werden. Es gibt im Neuen Testament und natürlich auch im Alten Testament einen Haufen Geschichten, wo es um den Glauben geht oder wo der Glaube eine tragende Rolle spielt. Und wo uns in unserem Alltag und in unseren Glaubenssituationen auch gute und wichtige Impulse kann geben. Die Geschichte, die wir heute aus der Bibel anschauen und jetzt gerade miteinander lesen, oder ich lese sie und ihr seht sie auf dem Bildschirm, das ist eine Wundergeschichte. Ein Wunder, das Jesus da hat. Und in dieser Geschichte kommt der Glaube mehrmals zur Sprache. Er wird mehrmals zur Sprache gebracht. Und das soll uns dann eben auch beschäftigen. Aus dem Markus 9, 14 bis 27. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn. Und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Was sind deine Gedanken hängen geblieben bei dieser Geschichte, bei dieser Geschichte? Vielleicht daran, dass es ja, ein krasses Wunder ist. Und von dem denkt man manchmal, in dieser Art passiert heute nichts mehr. Oder mindestens in unserem Umfeld, in unserer Gegend, ist das nicht mehr passiert. Oder sind deine Gedanken beim Tadel, wo Jesus an die Menschen und seine Jünger gerichtet hat, dass sie eine ungläubige Generation sind? Sagt das Jesus auch uns, eher ungläubig in der Generation? Oder bei dieser provokativen Aussage, die er da macht, wo Jesus macht, dass dem, der glaubt, alles möglich ist. Jesus könnte ja auch unseren Glauben mit so einem Satz provozieren. Oder vielleicht sind wir stehen geblieben beim Vater von dem Jungen, der eigentlich hat wollen glauben und doch vielleicht durch die Jahre oder durch die Umstände oder was auch immer zweifelt hat. Und dann schlussendlich, wo er vor Jesus steht und das alles hört, ihn darum bittet, ihn und aus seinem Zweifel und aus seinem Unglauben herauszuhelfen. Es gibt vielleicht noch andere Punkte, wo man stehen geblieben ist bei dieser Geschichte. Andere Punkte, wo man vielleicht auch eine Antwort wette, wo man gerne möchte sagen, so ist es. Oder so wünsche ich mir das, oder so könnte es doch sein. Ich habe diese Geschichte gewählt, weil mir in dieser Aussage vom Vater, die Aussage vom Vater ins Auge gestochen ist und darin etwas entdeckt, was ich selber auch kenne und wo wahrscheinlich bei uns allen irgendwann einmal im Leben auch vorkommt. Glauben. Wollen glauben und vielleicht doch im Geheimen ihnen zweifeln. Vielleicht ist es uns auch schon so ergangen, dass wir gesagt haben oder gemeint haben, wir würden glauben und dabei versteckt sich hinter dem Glauben, wo wir nach außen gehen, doch eher einen relativ starken Zweifel. Wir glauben ja eigentlich, dass Jesus alles möglich ist und doch scheint es uns nichts auszumachen, wenn sich nichts verändert. Heute, in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, nichts verändert. Wir arrangieren uns mit den Tatsachen, dass sich nichts verändert und entschuldigen es vielleicht damit, dass es vielleicht ja nicht Gottes Wille war, dass da jemand geheilt wird. Oder dass vielleicht der Prüfung nicht bestanden hat oder was auch immer. Wir ergänzen uns vielleicht schnell und bleiben stecken in einem Glauben, wo nichts mehr Außergewöhnliches mit passiert und wo keine Schlagzeilen mehr macht. Ja, eigentlich geht es ja nicht darum, dass der Glaube Schlagzeilen muss machen. Und es geht auch nicht darum, dass Menschen auf uns sich konzentrieren, oh, der hat jemanden geheilt oder das ist bei dem passiert, der hat einen grossen Glauben und dass der Glaube, unser Glaube, irgendwo noch mit aufs Podest gehoben wird. Aber gehören wir nicht doch auch ein bisschen zu denen, wo Jesus da in dieser Geschichte als ungläubige Generation bezeichnet? Sind wir nicht auch eine Generation, die zwar gern mit Jesus unterwegs ist, die treu auch die Bibel lesen und in den Gottesdienst geht, aber schwach ist, wenn es darum geht, die Kraft von Jesus zu proklamieren und sie bedürftigen Menschen zuzusprechen? In dieser Geschichte wird uns erzählt, dass die Jünger das probiert haben. Sie haben es gemacht. Aber es ist ihnen nicht gelungen, dem Sohn zu helfen. Sie haben keinen Erfolg gehabt. Und dabei hat Jesus sie vorher dazu beauftragt. Er hat gesagt, geht, macht, heilet. Kapitel 6, 12 und 13 können wir das nachlesen. Und hat sie auch bevollmächtigt. Hat sie beauftragt und bevollmächtigt. Und sie haben auch ein paar Erfolge, wenn man dem so sagen können, verzeichnen, wo sie im Namen von Jesus auftreten sind und Menschen befreit oder geheilt haben. Aber das Mal hat es nichts genützt, es ist nichts passiert, es ist ihnen nichts gelungen. An was ist euch das gelegen? An ihrem Glauben? Ungläubige Generation? Ja, vorher haben sie Erfolg gehabt und jetzt plötzlich nicht mehr. Und wenn Jesus das so sagt, müssen wir das halt vielleicht einfach annehmen und stehen lassen. Aber ich glaube, es genügt einfach nicht, einen Glauben zu haben, mit dem er sich auf die vergangenen Erfolge bezieht. Ich habe es so gemacht, dann hat es geklappt. Und jetzt mache ich es auch wieder so und jetzt muss es auch wieder klappen. Und dass man vielleicht sagt, ich habe das schon ein paar Mal gemacht und es hat immer geklappt. Also man tut sich ausruhen auf Lorbeeren und irgendwann wird dann die Handlung oder der Glaube mechanisch. Und wenn man es einfach so wie immer angewendet hat, automatisch, sollte er Wirkung zeigen. Aber der Glaube muss frisch sein. Der Glaube kann nicht konserviert werden. Man kann den Glauben nicht sammeln und in einer Konservendose oder in einer Konservendube mit sich führen. Und wenn es dann nötig ist, dann kann man die Dosen oder die Tube auftun und sie brauchen. Und dann ist es dann da. Genau so, wie man den Glauben konserviert hat. Wir kennen sicher den Spruch, dass wir nicht einen grossen Glauben haben müssen, sondern einen Glauben an einen grossen Gott. Wir brauchen nicht einen Glauben, den wir einsetzen können wie eine Heilsalbe, die man mit sich fühlt, so in einem Köfferli oder so. Unser Glaube darf nicht ein Produkt sein, das wir anwenden. Es ist nicht unser Produkt. Es ist nicht unsere Leistung, sondern unser Glaube muss sich am lebendigen Gott, am allmächtigen und handelnden Gott ausrichten und an ihm orientieren. Unser Glaube muss wie irgendwie so ein der heiße Draht zu Gott sein. Handeln und heilen oder wirken tut er und nicht mehr. Dass wir uns nicht an Menschen binden, sondern sie in eine Beziehung zu Jesus können begleiten. Und wie ist es mit der Aussage von Jesus, alles ist möglich dem, der glaubt? Der Satz ist ja eingebettet in die Bitte vom Vater, wenn du kannst, dann habe Erbarmen und hilf uns. Und er zeigt uns, gewisse Vorbehalte, die der Vater zum Ausdruck bringt oder die er hat. Wir brauchen vielleicht nicht die Formulierung, wenn du kannst, dann, oder wenn es dir möglich ist, dann hab Erbarmen. Aber wir kennen vielleicht die Redewendung, wenn es dein Wille ist. Ich glaube nicht, dass es auf eine Formulierung ein Like darauf ankommt. Wenn man jetzt sagt, wenn du kannst oder wenn es dein Willen ist. Mir geht es ja manchmal auch so, dass ich nicht wirklich weiss, was Gottes Wille ist in dieser speziellen Situation. Ich kann nicht alles wissen. Will Jesus jetzt heilen und befreien? Oder will nur ich's? Will Gott mit der Krankheit und dem Leid vielleicht doch etwas anderes sagen? Oder ist, wenn ich das denke, ist das schon Unglaube? Ja, wir haben es in der Bibel ja eigentlich mit der Heilsgeschichte zu tun. Uns wird dort die Heilsgeschichte präsentiert in der Bibel. Aber nicht nur die Heilsgeschichte, sondern auch Leidensgeschichte finden wir in der Bibel. Und nicht nur die Leidensgeschichte von Jesus, sondern auch Leidensgeschichte von Menschen. Menschen werden nicht nur geheilt, sondern es ist ihnen manchmal auch körperlich und seelisch viel abverlangt worden. Daniel hat vorher einen Lieblingsvers aus dem Hebräerbrief zitiert und im Hebräerbrief hat es einige Geschichten, wo Menschen sogar Märtyrer geworden sind, gestorben sind und vieles haben müssen erleiden. Und der Glaube hat nichts genützt, wenn man das mal so sagen. Aber wenn in beiden Situationen, wenn jemand geheilt wird oder wenn nichts passiert, der Glaube frisch bleibt, sich an Jesus orientiert und sich an ihn bindet, dann ist er gesund. Und es entsteht weder ein Personenkult um uns herum, noch fallen wir von Jesus ab, wenn eben nichts passiert, als wenn wir etwas geglaubt haben. Da in diesem Beispiel scheint sich beim Vater doch der Zweifel stark in den Vordergrund zu drängen. Kann es echt Jesus, wenn seine Jünger nicht haben können? Und Jesus konfrontiert ihn mit seinem Zweifel, den er hat. Wie gesagt, der Zweifel versteckt sich wahrscheinlich meistens irgendwo in unserem Denken und ist vordergründig nicht sichtbar. Wir reden vom Glauben und Zweifel doch, aber der Zweifel ist eigentlich grösser als unser Glaube. Aber sicher ist beides da und beeinflusst uns. Jesus heilt letztlich den jungen Bursch und zeigt, dass er all die Macht hat. Und dass die unreinen Geister in seiner Gegenwart keine Chance haben und ihm müssen gehorsam sein. Jesus heilt aber auch den Vater, indem er ihn dazu bringt, seinen Zweifel oder seinen Unglauben offen zu legen. Nicht nur im Hintergrund oder hinter dem Glauben zu verstecken, sondern er schreit den Satz raus, ich glaube, hilf mir raus aus meinem Unglauben. Wir spüren aus dem Satz eine starke Gegensätzlichkeit. Man wird hin und her gerissen. Der Vater ist einerseits von der jahrelangen Not und von der lebensbedrohlichen Zustand von seinem Sohn betroffen. Er möchte sicher, dass ihm geholfen wird und kommt in der Gegenwart von Jesus einen Funken Hoffnung über, weil er von ihm gehört hat und weil Jesus gerade da ist. Und auf der anderen Seite hat in diesen Jahren, wo er immer Angst hatte und wo er seinen Sohn manchmal auch aus dem Feuer oder aus dem Wasser retten musste und nie weiss, wenn er stirbt daran, hat er Zweifel, der Zweifel hat an ihm genagt. Und hat ihm immer wieder eingeredet, dass es keinen Ausweg gibt aus dem Zustand von seinem Sohn. Irgendwann wird es so weit kommen, dass er seinen Sohn nicht mehr retten kann. Der Zweifel ist ein Samen oder kann ein Samen sein, wo der Teufel in unser Herz hinein sagt. Genau gleich wie der Teufel auch der Urheber ist von dieser Gebundenheit, die sich hier durch den stummen Geist manifestiert. Der Zweifel verhindert den Glauben und macht uns zu schaffen. Wir können selber durch den Zweifel gebunden werden. Mir ist da das Lied in den Sinn gekommen von Siegfried Fietz. Er singt in einem Lied: Ach, ihr Zweifler, wann zweifelt ihr endlich an eurem Zweifel? Und er zeigt eigentlich mit dem Satz auf, dass es sehr schwierig ist, selber an dem zu zweifeln, wo man zweifelt, am eigenen Zweifel zu zweifeln. Weil der Zweifel uns gefangen genommen hat. Und damit eben eigentlich auch den Glauben tut verhindern oder will verhindern. Da in unserer Geschichte braucht es die Provokation von Jesus, wo beim Vater der Zwiespalt und das Hin- und Hergerissen sie aufdeckt und ihn rausschreien lässt: Hilf mir raus aus meinem Unglauben. Das ist ein Schrei, nachdem er seinen Zweifel erkannt hat und zugibt und ihn auch loslässt. Es ist seine Verzweiflung und damit auch das Ende von seinem Zweifel, wofür Jesus den Weg frei macht, nicht nur dem Sohn, sondern auch dem Vater selber zu helfen, dass neue Glaube an ihn entsteht. Wo ist vielleicht unser Glaube festgefahren? Im Unglauben oder im Zweifel? Wo müssen vielleicht auch wir einmal rausschreien und die Not erfahren, die der Vater vom Sohn in dieser Geschichte erfahren hat? Rausschreien, unseren Zweifel rausschreien und Gott bitten, Jesus bitten, hilf du mir zu glauben. Und wo lassen wir vielleicht auch mal unsere Glaubenskonserven los und suchen dann den direkten Weg und Beziehung zu Jesus? Was ist dein Wille? Zeig doch dein Wille jetzt in dieser Situation. Jesus ist immer noch der Gleiche. Und wenn er frischen Glauben sucht, so muss das sich an der Beziehung zu Jesus orientieren und nicht an unseren Glaubenserfahrungen, an unseren Konserven oder an denen von anderen Menschen. Der Glaube, der eine Wirkung hat, muss Jesus und nicht uns verherrlichen. Jesus kann und will vielleicht manchmal auch unseren Glauben bloßstellen und korrigieren, weil dahinter Zweifel steckt, so wie wir das beim Vater gesehen haben. Und das soll ihm zugestehen werden. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, es ist eine krasse Geschichte, die uns hier gezeigt wird in der Bibel. Aber sie zeigt uns auch deine Allmacht. Und sie zeigt uns auch unsere Ohnmacht und unsere Zweifel, unser Unglauben. Wir möchten ganz nahe bei dir sein und immer wieder neu in deine Gegenwart geführt werden, wo wir dich erfahren und dich erleben, wo wir Mensch sein können und wo wir deine Macht und dein Wirken sehen können. Amen.
Sind wir am Ende vom Gottesdienst. Ich wünsche allen zusammen einen gesegneten Sonntag und freue mich, dass wir nächsten Sonntag schon wieder da sind oder ihr
mit uns wieder Vorlieb nehmen müssen. Ich möchte noch um den Segen bitten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wieder schauen miteinander.